Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Dies ist Teil 2 über Geburtsorte. Jessica und ich haben jetzt einen kleinen Bio-Break gehabt und jetzt geht's weiter. Viel Vergnügen. Dir ist ja Selbstbestimmung auch so wichtig wie mir,
ja,
würde ich denken. Ja, haben wir ja auch jetzt schon so herausgearbeitet. Ein Faktor, warum Paare sich für eine außerklinische Geburt entscheiden, weil sie einfach so ein hohes Maß an Selbstbestimmung dort auch ausüben können. Selbstbestimmung ist aber auch so ein bisschen anstrengend, ne? Weil es erfordert ein großes Maß an Einarbeitung letztendlich in die Themen, weil man ja darüber Bescheid wissen muss. Wie erlebst du das bei deinen Betreuungen? Also sind die Familien, die du betreust, super, super informiert? Oder gibt es auch mal welche, die einfach sagen, ich will zwar eine Hausgeburt, aber ich will das auch trotzdem alles gar nicht so genau wissen. Ich gebe mich da ab und vertraue dir einfach und mache Gebrauch von meinem Recht auf Nichtwissen.
Beides tatsächlich. Ich denke, die kriegen einen großen Teil der Informationen von uns. Wir versuchen immer so großzügig, großflächig wie möglich, also in sämtliche Richtungen, alle Informationen zu geben, damit die Frau dann eine eigenverantwortlich selbstbestimmte, informierte Entscheidung treffen kann. Die belesen sich, ich glaube, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, nach unserer Aufklärung, dann fangen die häufig an, nochmal im Internet zu lesen, wobei da ja auch immer so ein bisschen Don't Google with a Kugel gilt. Weil da muss man darauf achten, dass man vernünftige Informationen findet.
Ah, das ist ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, wo man gute Informationen findet. Ne? Es gibt ja eine Auswertung der außerklinischen Geburten.
Genau, da hätte ich jetzt auch drauf verwiesen. Die Quack, die bringen jedes Jahr eine Statistik über die Hausgeburten des letzten Jahres heraus, wo man eben sieht, dass außerklinische Geburtshilfe sicher ist. Vielleicht so ein bisschen sicherer, nein, nicht als Kreißsaal-Geburtshilfe, das liegt am Klientel.
Ja. Unsere und an der Auswahl, ne?
Ja, also genau. Vorauswahl, die wir treffen, die Ausschlusskriterien sind ein definitiver Faktor, das sicher macht.
Und die 1:1-Betreuung, ne? Ja. Die 1:1-Betreuung, die man eben in der Außerklinik auf jeden Fall hat. Manchmal, wie wir gehört haben, ja auch eine 2:1. Ja. Ne? Also da kommt ja dann in vielen Fällen, bei vielen Hausgeburtsteams, kommt eben die zweite Hebamme dazu oder zur heißen Phase dazu, sagen wir es mal so. Genau.
Ja, und das ist was, das geben wir häufig den etwas skeptischeren Partnerinnen an die Hand. Vorsicht, jetzt klischeehaft, Männer können ja gut mit Zahlen, Frauen auch, aber da gibt es einfach nochmal Fakten. Ja. Das ist nicht so ein, oh, ich habe die Erfahrung gemacht und das ist mein Gefühl.
Oder
und,
oh, schön natürlich, sondern es ist einfach so sinnvoll.
Hard Facts, wenn wir hier auf die und die Faktoren achten und guck, wir haben diesen Kreißsaal im Background, wenn das und das und das passiert, dann, und hier hast du es aber nochmal schwarz auf weiß, dass in der Regel die Hausgeburtskolleginnen auch gut arbeiten. Und ich finde, was ein Argument ist, wir sind ja auch nicht, wir wollen uns ja auch selbst nicht in die Pfanne hauen. Das ist ja nicht nur Schutz der Frauen und Kinder, es ist ja auch unser eigener Schutz, da nicht plötzlich mit beiden Beinen im Knast zu stehen und das vielleicht sogar zu Recht, sondern auch auf uns zu achten, wenn wir diese Ausschlusskriterien anwenden oder uns überlegen, wann wir weiche Kriterien in welche Richtung interpretieren.
Richtig. Nee,
aber also wir versuchen die Paare da schon teilweise mit guten Informationen zu versorgen zu sämtlichen Themen. Mhm. Also zu sagen, vielleicht jetzt nicht irgendein Chat, wo Menschen sich austauschen, die halt persönliche Erfahrungen gemacht haben und da ja leider eher die Negativen in die Welt gegeben werden. Und Tante Erna über den Gartenzaun ist vielleicht jetzt auch nicht so eine gute Quelle. Und das passiert den Schwangeren ja leider doch mal häufiger, dass jeder zu irgendwas was zu sagen hat. Und plötzlich kennt man natürlich auch zu jedem Thema und zu jeder negativen Geburtsgeschichte irgendeinen Fall. Das macht es, glaube ich, schon auch manchmal schwierig, da weiter eine gute Entscheidung treffen zu können oder eine sehr individuelle eigene Entscheidung treffen zu können. Wir versuchen da eben, wie gesagt, sehr, sehr breitflächig aufzuklären, dass sie einfach sowohl Vor- als auch Nachteile wissen, wenn ich merke, ich kann nicht mehr neutral aufklären, weil ich zu einem für mich eindeutigen Schluss gekommen bin, sage ich das dabei. Sag halt, das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin, nur dass du das, weil ich mache das nicht mehr neutral, nur dass du das weißt. Ihr entscheidet das bitte trotzdem für euch. Das klappt gut. Ich hab schon das Gefühl, dass unsere Paare da also einmal sehr vertrauend sind, natürlich, welche Informationen wir ihnen zukommen lassen. Und sie aber gleichzeitig auch häufig gute Quellen finden und sich nochmal so ihr Ding an Informationen holen, was sie halt brauchen. Wenn Ärzte in der Familie sind, sind das halt, ob das immer die Fakten quellen sind.
Wir haben ja auch
sind.
Eine bestimmte Sicht auch auf die Dinge.
Manchmal zumindest. Ne? Ja. Also gerade wenn der Fachbereich dann auch nicht der ist, in dem wir uns bewegen, ist das natürlich auch ein sehr theoretisches Wissen aus dem Studium und manchmal vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gedacht. Da kommt aber häufig auch ganz, ganz guter Input. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Und es macht sicher auch Sinn, Menschen, die einem sehr nahe stehen und deren Meinung man sonst schätzt, einfach auch zu diesen Themen zu befragen. Ja, ich glaube, du hast recht. Manchmal ist es anstrengend, dass alle so viele Entscheidungen immer fällen dürfen, müssen und auch können. Das Leben wäre aber, glaube ich, für uns alle einfacher, wenn das nicht so wäre. Und das, ich finde, das dürfen wir uns auch immer wieder sagen, wir wollen das ja so.
Ja.
Und dann ist es halt nicht dann nur in Situation A, ne? So ein bisschen wie dieser blöde Spruch, wir wollen alle selbstbestimmte Kinder, aber bitte nicht an der Supermarktkasse, wenn sie einen Schokoriegel wollen und sich auf den Boden schmeißen. So ist das ja da auch. Mhm. Ich muss, wenn ich eine Frage stelle, alle Antworten akzeptieren. Und wenn ich neutral aufkläre, was wir hoffentlich tun, muss ich auch jede Entscheidung respektieren und dann sagen, gut, pass auf, deine Entscheidung, jetzt gehen wir ab hier weiter und gehen hier wieder die Vor- und Nachteile und machen ab da Step by Step. Und das eigentlich macht das ja auch Spaß, weil das den Weg immer auch nochmal wieder verändert und eben nicht eine 0815 Geburtshilfe ist, sondern mit Individuen arbeitet, die ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Wir haben jetzt sehr viel über Hausgeburten gesprochen. Mhm. Und tatsächlich scheint es auch so ein Bubble-Phänomen bei mir zu sein, dass ich auch ganz viele Community-Stimmen, die so zu Hausgeburten besonders was erzählt haben, bekommen habe. Aber jetzt möchte ich noch mal gerne eine Person hier abspielen, die sich genauso viele Gedanken gemacht hat, aber dann zu dem Schluss gekommen ist, sich für eine Klinik zu entscheiden. Mhm. Und da hören wir mal Barbara.
Wir haben uns für eine Klinikgeburt entschieden, allerdings bei der Klinikwahl bewusst ein babyfreundlich zertifiziertes Haus gewählt. Die Klinik haben wir uns angeschaut. Das hat uns so viel Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Das war wahrscheinlich vom Gefühl her vielleicht wie auch in einem Geburtshaus. Wir hatten beide Male bei beiden Geburten ganz tolle Hebammen, die uns begleitet haben. Und wir haben uns halt eben vorher informiert. Und ich glaube, dass das einfach extrem viel ausmacht, um sich für den richtigen Geburtsort zu entscheiden, welcher auch immer das sein mag.
Recht hat sie.
Absolut. Mhm. Also gut informieren, dass die Klinik angucken, ne, zum Vorgespräch gehen, zu gucken, wie fühlt sich das an, wie wird mit meinen Wünschen umgegangen, die ich vielleicht im Vorfeld schon äußere. Das finde ich immer einen ganz guten Test. Mhm. Ne? Wie wird darauf reagiert? Und auch atmosphärisch gucken, wie geht's mir hier? Das finde ich auch tatsächlich wichtig, ne, dass man sich wohlfühlt, weil nur dann arbeitet der Körper auch gut, ne, wenn man dieses Höhlengefühl hat, ne, was du vorhin auch beschrieben hast, dass man, dass man sich da gut aufgehoben fühlt. Aber es gibt eben auch die Frauen, die dann in der Klinik nicht so gute Erfahrungen machen und darüber den Weg zur Hausgeburt finden. Und da hören wir auch noch mal eine.
Bei Kind 1 hatte ich mit einer Hausgeburt geliebäugelt, mich aber doch insgesamt auch aus Angst und weil ich dachte, vielleicht wäre das sicherer für eine Klinikgeburt entschieden. Die wiederum war leider dann überhaupt nicht schön. Es war der Wahnsinn, wie schlecht ich behandelt wurde und was daraus alles entstanden ist. Und das hat mich dann sehr bestärkt, bei Kind 2 eine Hausgeburt zu wählen. Schon in der Schwangerschaft habe ich mir dafür die Hebammen ausgesucht. Es war absolut die richtige Entscheidung dieses Mal. Ja, schlechte Behandlung bei Geburt 1 hat zur Hausgeburt bei Kind 2 geführt.
Ja, schade. Ne? Also ich finde, es ist auch was mir ganz oft begegnet, sozusagen, die erste Geburt ist irgendwie sozusagen so gewesen, ohne viel Vorbereitung, Vorgedanken oder so. Und dann lief irgendwas nicht so gut und dann bei der nächsten Geburt, also egal jetzt auch an welchem Ort oder so, aber einfach sozusagen, dann kommt nochmal so eine intensive Beschäftigung, was dann dazu führt, dass die nächste Geburt dann viel mehr nach Wunsch irgendwie verläuft. Ne? Und da denke ich immer, das ist so schade, das müsste doch beim ersten Mal schon gut klappen können. Ne? Also ja, deshalb bin ich ja auch so in der Geburtsvorbereitung so tätig geworden, weil das mir immer so begegnet ist und ich immer dachte, ich möchte so gerne den Menschen dazu verhelfen, dass das gleich von Anfang an irgendwie schön ist.
Das Doofe ist ja, dass die Geburtsvorbereitung so spät greift. Also die klassische, ne? Zu dem Zeitpunkt musst du dir im Grunde schon den Geburtsort ausgesucht haben.
Den Geburtsort schon, also genau, ne? Ich meinte jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, also ja, ne, klar, also man findet, in der Woche findet man dann keine Hausgeburtshebamme mehr oder so, ne? Aber auch so sozusagen diese insgesamt Beschäftigung oder dass man vielleicht doch nochmal sagt, ich fahre doch in die Klinik, die weiter weg ist.
Das meine ich, ne? Dass du, und da ist es ja jetzt auch gerade in in Berlin, vielleicht auch in anderen Städten, ich nenne das ja liebevoll Geburtenkontrolle, ne? Das, weil die Häuser zumindest in den Jahren davor so überlastet waren, dass viele eben gesagt haben, wir limitieren die Frauen, die wir pro Monat überhaupt annehmen. Das heißt, dass Listen geführt werden, Nummern verteilt werden. Und dass du auch da dann manchmal eigentlich kein Spiel mehr hast, ne? Weil die Klinik sagt, ja, aber sie haben doch schon eine Anmeldung in einem anderen Kreißsaal, gehen Sie doch bitte dahin, wir sind schon so voll, was ja auch kein blödes Argument ist. Ne? Du willst ja auch nicht in einem total guten, aber völlig überlasteten Kreißsaal gebären.
Richtig.
Und wir erleben das schon auch so. Ich würde sagen, Großteil der Mehrgebärenden, die wir dann zur Beleggeburt haben, kommen, weil die Erfahrung beim ersten Kind nicht, ich sag mal, ideal war. Mhm. Das gibt es in verschiedenen Abstufungen. Aber dass sie durch die erste Geburt gemerkt haben, was sie gerne anders hätten.
Ja.
Und das ist sicherlich eine große Aufgabe, wenn man schwanger ist mit dem ersten Kind, weil woher will man wissen, was man möchte oder was man nicht möchte, was man haben kann oder was man nicht haben kann oder was in der Situation richtig ist. Aber dann sind wir halt wieder bei Vorbildern.
Das ist eine super Überleitung.
Und bei positiven Geburtsgeschichten, die in die Welt gehören.
Genau, und das ist eine super Überleitung, weil meine Frage an dich ist, ich bin ja großer Fan deiner Geburtsgeschichten, die du, die du auf Instagram auf deinem Erdmutter-Account immer wieder veröffentlichst. Ich glaube, du und auch deine Kollegin machen das abwechselnd. Und ihr erzählt einfach ein bisschen über die Geburten, die ihr begleitet habt. Und wie kam es dazu?
In der ersten Belegklinik, der Kleinen mit der Leitung, die Wassergeburten als Trend bezeichnet hat, die hatten so große Karten, die wir nach der Geburt ausgefüllt haben. Da konntest du einen Fußabdruck drauf machen, Name, Gewicht, tralala von dem Kind dokumentieren und dann hatten die so eine Polaroid-Kamera und du hast ein Foto von dem Kind gemacht.
Ja.
Dann war da noch wahnsinnig viel Platz. Und dann hatten wir Zeit, Geburtsgeschichten zu schreiben. Und damals war das ein Brief an das Kind. Da haben wir habe ich das an das Kind adressiert. Und es war kürzer insgesamt als jetzt. Und da haben wir das gemacht. Dann bin ich nach Berlin gekommen und da ist das so ein bisschen verloren gegangen. Da habe ich das initial nicht gemacht. Und dann war das halt auch, ich habe klar auch drei Kinder in den Jahren gekriegt. Das waren irgendwie auch andere Themen, um da wieder drauf zu kommen. Und irgendwann kam halt jemand auf uns zu und meinte, ihr müsst auch Insta machen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir nicht Insta machen. Dann haben wir kurz Insta gemacht und hat Insta unseren Account gelöscht, warum auch immer. Dann waren wir fertig auf Insta und dann haben wir es nochmal probiert. Und das ist jetzt, wo wir stehen.
Schön.
Und
gut, dass es doch geklappt hat.
Ich hatte aber schon kurz vorher wieder angefangen, das waren aber drei Zeiler, über die Geburten zu schreiben. Das sind so die ganz alten Einträge auf dem Facebook-Account.
Und dann ist es immer länger geworden.
Ja. Und dann war es so, ach, das muss man doch vielleicht erzählen. Und es fing eigentlich, und so war das ja auch, dieser Brief an das Kind war auch so gedacht, dass das eine Erinnerung für die Menschen ist. Mhm. Weil ich finde, dass die Anwesen der Geburt, das hat ja jeder nur ein Puzzlestückchen. Ja.
Jeder hat eine andere Perspektive auf diese Geburt. Ne?
Und das, was du wahrnimmst, verändert sich ja auch total. Wenn ich so in meinem Arbeitsflow bin, mir schaltet sich ganz schnell die Akustik aus. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich Frau nicht mehr höre. Sondern eher, da kann Musik laufen und ich kann dir nicht sagen, was da gelaufen ist. Und natürlich sind wir fokussiert auf diese Frau und die Geburt dieses Kindes und den Vater nehme ich in dem Moment vielleicht einen Tacken weniger wahr oder das, was die Ärztin gemacht hat oder was die Frau vielleicht doch sagt, weil ich gerade damit beschäftigt bin, dieses Kind aus seiner Nabelschnur zu wurschteln. Und dementsprechend ist das halt ein großes Puzzle, zu dem ich ein paar Teile habe, die anderen Beteiligten auch. Und dann hat man am Ende vielleicht das beste Gesamtbild, was man kriegen kann. Und ich wollte den Menschen gerne mein Puzzleteil schenken. Deshalb habe ich damit angefangen, wieder längere Berichte zu schreiben. Und weil wir den jetzt Insta gemacht haben, sind die jetzt halt auch da.
Ganz schön.
Genau.
Und das sind ja auch so tolle Vorbilder letztendlich, dass man da so sehen kann, wie entwickelt sich so eine Geburt. Also es ist ja auch immer so mein Ansatz, einfach zu zeigen, ey, es gibt ganz viele Wege und die können alle schön sein. Mhm. Und wenn es mal nicht schön ist, dann muss man auch damit umgehen und wie macht man das und so. Ne? Also so diese ganze Vielfalt irgendwie einfach auch zu zeigen und das finde ich ganz, ganz schön.
Und eben auch zu zeigen, ich glaube, das ist mir auch wichtig. Ich bin auch einfach super gerne Beleghebamme. Ich mache wahnsinnig gerne Hausgeburten. Das ist schon so sein eigenes Ding. Aber ich bin auch wahnsinnig gerne Beleghebamme. Ich finde es großartig, einfach alles begleiten zu können. Das ist jetzt auch wieder ein Privileg, was ich natürlich auch mit diesem Kreißsaal habe, der uns dabei unterstützt, Zwillinge spontan in die Welt zu begleiten, Beckenendlagen spontan in die Welt zu begleiten und eben auch noch wahnsinnig großartige Standards hat und zumindest versucht, so nah wie möglich an den aktuellen Leitlinien zu arbeiten.
Ja.
wo es in der 1:1-Betreuung natürlich noch leichter ist, die umzusetzen. Toll, also selbst wenn das in einem Schichtdienst nicht funktioniert, kann ich sagen, aber es steht da und dann sagen sie, ja, das stimmt und dann darf ich das machen. Und das ist großartig. Also man kann auch in einem Kreißsaal wahnsinnig schön gebären und selbstbestimmt gebären und interventionsfrei gebären und es sich da einfach total nett machen. Und nur aus meiner Beleghebammensicht ist es halt auch so, ich finde das so schön, nicht nur die Menschen zu begleiten, die keine Ausschlusskriterien haben.
Ja.
Ich habe da merkt man einfach auch wieder diese medizinische Basis. Ich finde es gut und spannend und einfach auch nochmal ein bisschen anders das Handwerk einsetzen für Menschen, wo es einfach nicht komplett reibungslos läuft oder wo man auf andere Sachen achten muss, weil die eine Vorerkrankung haben oder eine andere Vorgeschichte. Ne, es führt ja nicht immer dazu, dass die erste traumatische Geburt besonders gut bei der zweiten Geburt zu Hause aufgehoben ist, sondern es auch super heilsam sein kann, nochmal eine schöne Geburt in einem Kreißsaal zu erleben, weil man merkt, nee, Übergriffigkeit ist jetzt nicht Kreißsaalstandard.
Oder eine geplante, wunderschöne Bauchgeburt.
Ja,
also das, einfach das Ganze.
Man auch das zelebrieren.
Den ganzen Bogen.
Ja.
Sehr schön. Liebe Jessica, ich habe dich gebeten, irgendwas unseren Hörerinnen mitzubringen.
Ja.
Ein Buchtipp, ein Tool, was deiner Meinung nach jeder haben muss. Ein Gedicht, eine Studie, irgendwas. Hast du uns irgendwas mitgebracht?
Ich habe furchtbar lange überlegt, the pressure is on. Also weil es ja um diese Themengeburtsorte ging, war mein erster Gedanke Quack. Das haben wir schon erwähnt, wo man die Zahlen über die Hausgeburten findet. Es sind mehrere Sachen. Dann habe ich einen Film, von dem ich immer noch sehr, sehr großer Fan bin. Es ist Die sichere Geburt. Der ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich sage immer meinen Frauen dabei oder meinen Paaren dabei, der wird seinem Untertitel nicht gerecht. Ich finde, er erklärt nicht, warum man Hebammen braucht. Der hat aber eine wunderbare Energie, warum zu erklären, warum Gebären großartig ist. Das, wenn man das sieht, finde ich, ist das Wahnsinn. Dieser Film ist wahnsinnig bestärkend für Frauen, für Schwangere. Du kannst gebären, weil das und das und das ist und das sind vielleicht die Faktoren, die du beeinflussen kannst, bei allem, was du nicht beeinflussen kannst, um eine gute Geburtserfahrung zu haben. Meinen Belegfrauen sage ich immer, ja, da erzählen Hausgeburtsfrauen oder zumindest Frauen, die ihr zweites Kind, die positive Erfahrung, von der sie berichten, die war in der Regel ja außerklinisch. Das können wir aber auch im Kreißsaal hinkriegen. Das hat mit dem Ort nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern eher mit dem Mindset und den Voraussetzungen, die diese Frauen geschaffen haben, egal an welchem Ort. Und diesen Film liebe ich diesen Film sehr. Und natürlich, weil darin sämtliche Koryphäen unserer geburtshilflichen Bubble vorkommen. Und den sieht man halt als Hebamme auch gerne. Und eine dieser Koryphäen, Ina May Gaskin, ich glaube, ihr literarisches Werk kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Frauen, die den Kreißsaal wählen, weil sie gerne die Sicherheit dieser Geburtsmedizin hätten, dass denen das manchmal ein bisschen too much ist. Orgasmic Birth und so, das ist. Aber auch da würde ich immer sagen, lies und nimm für dich raus, was für dich gut ist. Und ich habe ihren Namen vergessen. Und das ist ein Buch, was ich gerade lese. Ich glaube, sie heißt Rachel Reed.
Ja,
denke ich, glaube, sie ist auf jeden Fall, ne, kommt aus dem englischsprachigen Bereich und ihr Buch, und jetzt komme ich eben auch nicht schlecht vorbereitet auf den genauen deutschen Titel. Sinngemäß ist es, Geburt wieder als Übergangsritual zu begreifen. Und dieses Buch wurde jetzt ins Deutsche übersetzt und ich habe es und ich lese es gerade. Und ich glaube, dass das auch eine meiner Empfehlungen sein wird, wenn ich es durchgelesen habe. Das geht, denke ich, aber definitiv auch in die Ina May Gaskin-Richtung von Frauen, ihr könnt gebären, alles ist gut. Und wenn nicht alles gut ist, habt ihr helfende Hände um euch herum. Und je früher wir merken, dass nicht alles gut ist, können wir auch Orte aufsuchen, wo ihr Unterstützung bekommt. Und das finde ich super.
Vielen Dank. Ja, ganz tolle Mitbringsel. Also man kann eigentlich sagen, jeder Geburtsort hat seine Berechtigung. Mhm. Natürlich hat Vor- und Nachteile. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Art der Betreuung einen Unterschied macht. Ne? Mhm. Kontinuierliche Betreuung. Mhm. Dafür müssen wir uns weiter stark machen. Mhm. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir gerne wären.
Mhm. Darf ich da noch was anmerken? Also mir ist auch wichtig zu sagen, ne? Also ich glaube, das haben wir beide auch nicht gemacht, dass hier jetzt kein Kreißsaal- und Dienstbeleghebammen-Bashing in irgendeiner Form stattgefunden hat.
Ich habe selber jahrelang als Kreißsaalhebamme gearbeitet und finde es super wichtig, ne? Auch zu sagen, dass man auch in Kreißsälen gut aufgehoben ist und dass auch dort Hebammen arbeiten, die mit Herzblut bei der Sache sind, nur das Beste für euch wollen und euch so unterstützen, wie ihr es braucht, was in ihrer Macht steht. Ja. Ne? Und das, da kann man einfach sozusagen nur sagen, die Strukturen, die sind halt noch nicht ideal, weil wenn man 5 Frauen gleichzeitig betreut, dann kann man, dann ist das keine 1:1 Betreuung, ne? Sondern
das sind häufig, und so möchte ich das auch glauben, aus Liebe zu meinem Berufsstand, das sind halt strukturelle Probleme, die zu großen, großen Prozentteilen zur Gewalt in der Geburtshilfe führen, in welcher Form auch immer, sei es psychisch oder physisch. Und dass man guten Gewissens in den für sich ausgewählten Kreißsaal gehen kann und da auch ganz wunderbar sein Kind gebären kann. Da vielleicht auch noch nicht mitbringen, aber vielleicht ein Hinweis, dass ihr könnt euch diese Räume gestalten, wie ihr das möchtet.
Also das sage ich auch immer.
Unsere Menschen bringen Lichterketten mit und wir haben jetzt inzwischen eine eigene Salzkristalllampe im Kreißsaal, damit sie den Klotz nicht mehr herschleppen müssen. Aber sie dürfen sich schön machen.
Das sage ich auch immer. Das bringt euch alles mit, was euch gut tut. Euren Geruch, eure Bettdecke, euer Kopfkissen, eure Musik. Reißt ein Fenster auf oder macht es wieder zu, macht einen Vorhang zu, dimmt ein Licht. Das ist euer heiliger Geburtsraum. Ne?
Ja,
das ist
also nicht ein bisschen von zu Hause mit an diesen Ort bringen. Also das, was einem vielleicht da auch wichtig ist. Natürlich muss man trotzdem fahren, hin und zurück. Es ist nicht die eigene Toilette, es sind nicht die eigenen Sachen, aber es geht ganz, ganz viel über Kleidung, wie du sagst, Geruch, Musik, Licht, all sowas macht euch diesen Raum zu eigen.
Ja. Was bringen denn deine Paare so mit? Was sind denn so
Dinge? Also die bringen eigene Kleidung mit. Ich finde es ganz furchtbar, wenn die so ein OP-Kittelchen anziehen sollen. Das ist überhaupt nicht unseres. Vor allem die Lichterkette. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Markenzeichen.
Ja.
Unsere Bilder zeigen ganz viele Lichterketten. Daran finde ich super. Die ist halt klein. Du kriegst die in den Koffer, die hat kein Gewicht. Du kannst sie in jeden Raum schleppen. Es funktioniert auch super, wenn man auf Station bleibt oder selbst wenn man wieder zu Hause ist nach der Geburt als Stilllicht. Du hast nicht dieses helle. Zu Hause hat man sicherlich noch andere Möglichkeiten. In der Klinik ist es halt hell. Es ist immer überall viel Licht. Das ist ganz schön so ein kleines, zartes, babygeeigneteres Licht zu haben. Die bringen oft, obwohl wir das auch im Kreißsaal da haben, das Ding ist aber, es sind viele Kreißsäle. Im St. Josef gibt es 7 Räume, 7 Gebärräume. Es ist nicht ausreichend Zeug für alle Räume da. Und wenn man Pech hat, ist halt gerade das eine Aromaöl nicht da, die eine Aromalampe nicht da, der Massageball irgendwo anders. Vielleicht jetzt kein Stillkissen gerade in dem Kreißsaal. Ja. Also alles, was transportabel ist, ohne großen Aufwand. Also es muss bitte niemand einen PC-Ball und eine Yogamatte mitschleppen. Das ist da natürlich. Aber kleine Sachen, die es einem einfach schöner machen. Wirklich Musik. Die erstellen häufig eine Playliste. Also Sachen, die ihnen gut tun. Die bringen ihre Meditation mit, wenn sie damit geübt haben oder wenn ihnen das gut tut. Eben Sachen zu massieren. Bitte immer um Körnerkissen oder Wärmflaschen, weil wir die aus hygienetechnischen Gründen nicht mehr vor Ort haben. Ich glaube, im AVK, und das rate ich denen auch, das haben wir nicht so häufig, aber ein Tänzgerät zum Beispiel, das finde ich auch super, da einfach eine Unterstützung zu haben. Also im Grunde dürfen sie alles mitbringen, was ihnen
was sie durch die Gegend schleppen können.
Ja, und da erinnere ich mich immer in der Ausbildung, das hat mich massiv irritiert damals. In einem positiven Sinne, aber es war so, wir waren halt das Haus im Ruhrgebiet. Und das war eine Familie aus Düsseldorf. Und diese Frau hat ihr 3. oder 4. Kind in diesem Kreißsaal bekommen. Und sie und er kamen da halt rein. Und dann, was man halt so sagt, ach, fühlt euch wie zu Hause, ich gehe mal kurz zur Übergabe. Und er zog seine Schuhe aus, flätzte sich da auf dieses Kreißbett. Und sie fing an, die hatte so Bilder von sich öffnenden Lotusblumen aufgehängt, hat so einen Duftzerstäuber dahingestellt. Und ich war so,
du kamst wieder rein, es war ein anderer Raum.
Ja, sie fing halt schon an und ich bin so in die Übergabe gegangen, war so ein bisschen so, die machen das. So, und alle da halt völlig so, ja, es passiert uns halt, weiß ich nicht, alle Jubeljahre 5-mal. Und damals fand ich das halt noch irritierend.
Jetzt ist es so,
ja bitte.
Ja, unbedingt.
Also macht es euch so, wie ihr es braucht, unter den Umständen, unter denen ihr da seid. Ihr habt es in der Hand.
Ja, hören wir uns doch kurz noch Charlotte an.
Hallo, hier ist Charlotte. Ich habe 2 Söhne, habe meine erste Geburt in einem kleinen Krankenhaus gehabt. Die endete allerdings in einem ungeplanten Kaiserschnitt, mit dem ich doch lange zu kämpfen hatte, und habe mich dann bei meiner zweiten Schwangerschaft ganz bewusst für eine geplante Geburt im Geburtshaus entschieden. Und ja, durfte da tatsächlich eine sehr schöne, wundervolle Geburtshausgeburt erleben. Ja, habe mich sehr da sehr intensiv drauf vorbereitet und bin sehr glücklich, den Weg gegangen zu sein. Hatte allerdings doch einige Vorbehalte aus meinem nahen Umfeld von Familie und auch meinen Gynäkologen.
Ja, Vorbehalte gibt's. Da muss man sich ein bisschen dickes Fell anschaffen, ne?
Also wie gesagt, ne, der Hippie-Touch.
Der Hippie-Touch.
Alle haben eine Meinung zu allem.
Ja.
Ich glaube, aus der Familie schwingt häufig die Sorge mit.
Klar.
Und aus dem medizinischen Bereich ja auch. Die kennen das halt einfach auch nicht mehr, ne? Die sind als ÄrztInnen so sozialisiert worden und so ausgebildet worden, kriegen ja von der Seite der Geburtshilfe auch häufig Pathologie mit. Dementsprechend sind die da halt, haben einen ganz anderen Fokus, als wir das haben. Und in unserer großen Bubble sitzen die in ihrer kleinen Bubble und haben halt dieses sehr vielleicht pathologische Wissen, weil ihnen das viel, viel häufiger begegnet im Verhältnis.
Ja.
Ich fand den Beitrag gut, weil man dazu vielleicht noch sagen kann, dass ein Kaiserschnitt, eine vorausgegangene Bauchgeburt, schließt eine außerklinische Geburt nicht aus. Zwei Kaiserschnitte tun das, es sei denn, man hat sein drittes Kind dann spontan in einem Kreißsaal geboren, dann darf man auch sein viertes Kind zu Hause gebären, wenn man denn so viele Kinder bekommen möchte. Dass das einfach noch wichtig ist, dass wenn das ein Ausschlusskriterium ist, dann ist das von den Geburtshäusern oder von den Hebammen selbst so entschieden, aufgrund ihrer eigenen Grenzen und vielleicht Vorgeschichten. Grundsätzlich steht es aber nicht im Katalog der Ausschlusskriterien.
Ja. Das war nochmal gut. Und ansonsten, glaube ich, muss man, ja wie gesagt, sich ein dickes Fell anschaffen, auf Durchzug schalten oder eben auch versuchen, sein Umfeld da ein bisschen mit aufzuklären. Mhm. Ne? Also auch zu verweisen auf die Quellen und die Sicherheit und so weiter. Und ja, einfach gucken, dass die sich dann damit auch besser fühlen können.
Was ich da aber spannend finde, uns passieren ja manchmal Hausgeburten. Wir versuchen das inzwischen möglichst zu vermeiden, um den Sicherheitsfaktor weiterhin zu erhöhen. Also sozusagen, passt auf, wenn auch nur die kleinste Chance besteht, dass ihr euch das vorstellen könnt, lasst uns hier den Hausgeburtsvertrag miteinander machen, lasst uns einmal drüber sprechen, lasst uns unser ganzes Equipment hier hinstellen. Wenn wir es einfach nachher wieder mitnehmen, ohne dass wir es benutzen mussten, super. Und ihr hattet eine großartige Beleggeburt, toll. Falls wir es brauchen, ist es schön, dass es da ist. Dass wir versuchen, so ungeplante Nummern zu vermeiden. Wenn das passiert, sind das ja häufig sehr zügige Geburten. Und da kann man, glaube ich, relativ pauschal sagen, da passiert nichts.
Ja,
die laufen einfach.
Das sage ich auch immer so zu Geburten in Autos und so. Ne?
Ja, also, da passiert,
wenn das passiert, das ist aufregend. Aber das sind diese Geburten, um die man sich eigentlich keine Sorgen macht, weil die einfach so passieren.
Es läuft nach Lehrbuch quasi, in einem relativ rasanten Tempo.
Ja.
Ganz häufig erlebe ich das, wenn ich diese Menschen dann beim Folgekind wieder betreue. Und dann sind wir so ganz euphorisch. Diesmal machen wir es geplant. So nochmal schöner. Und ich so, nee, das war ja total Glück.
Okay.
Das finde ich ein ganz spannendes Ding. Da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen. Aber vielleicht hat das was mit fehlenden Vorbildern, Sozialisierung zu tun, Außenstimmen, wo man dann hört,
da habt ihr Glück gehabt.
Und oder dieser, da kann ich fast meine Hand für ins Feuer legen, wenn Menschen ihren Familien erzählen oder anderen Leuten, dass sie eine Hausgeburt planen oder hatten, oh, ihr seid aber mutig. So als ob man, keine Ahnung, das irgendwie alleine im Wald macht, unter widrigsten Umständen quasi. Und das ist so ein ganz spannender Aspekt, dass Frauenpaare da häufig auch, nachdem es ihnen passiert ist, noch denken, oh ja, einmal klappt das.
Ja.
Aber nicht nochmal. Das ist definitiv eine Glücksfrage. Und das ist noch so ein ganz, da versuche ich noch so ein bisschen hinterzukommen, wie man da, da muss man wahrscheinlich vorher anfangen, insgesamt gesellschaftlich Geburt wieder als natürlichen Prozess, der in den meisten Fällen gut geht und gut laufen kann, zu etablieren.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich total interessant und ich glaube, da warte ich noch oder da wünsche ich mir noch so ein bisschen den gesellschaftlichen Umschwung, also dass wir irgendwie wieder zurückkommen. Ich sehe ja immer so in der Geburtshilfe so ein Pendel, was so ausschwingt zu verschiedenen Seiten und so sehr extrem ist, ne? Und wir hatten in den 70er Jahren hatten wir die programmierte Geburt, ne, wo alles geregelt wurde und alles Glase aufgemacht und immer den Wehentropf dran und sehr versucht, das zu zähmen, diese Natur. War nicht so toll, haben wir gemerkt. Also wir beide noch nicht, aber die vor uns. Und dann kam in den 80er Jahren kam die Hausgeburtswelle, die super war auch für die Kreißsaalgeburten, weil die hat ganz viel Gutes gebracht in die Kreißsäle, zum Beispiel auch die Wassergeburten. Ich glaube, die kamen daher. Und auch so dieses, den Kreißsaal kuscheliger zu machen. Mhm. Also ich habe ja noch angefangen mit grünen Kacheln.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Also wir hatten Fenster zwischen den einzelnen Kreißsälen, damit man mal eben gucken konnte, was da drüben los ist und ob man schon rüber geht. Also schrecklich, okay. Und auch noch keine richtigen Türen, sondern nur so Schiebevorhänge am Anfang, später Türen. Also so fing das an, ne? Und dann wurde es pastellig und schön und ein bisschen kuscheliger und die Betten nicht mehr Richtung Tür und dann die Betten mehr zur Seite und dass man mehr Platz hat und die Matten und lalala, ne? Also so, dann wurde es irgendwie schöner und also tatsächlich, ich muss sagen, da gab es eine ganz gute Zeit. Also ich hatte da in der Klinik eine ganz gute Zeit, wo es sich so entspannt hat, ja? Und da waren auch noch nicht so die Geburtenzahlen so sehr hoch und wir hatten viel Zeit für die Familien und das war eigentlich sehr, sehr schön. Und dann kam irgendwie der Boom und auch wieder so zurück zu mehr Kontrolle, mehr Angst, mehr, mehr. Zu viel, ne? Und es gibt ja auch immer, ne? Also es gibt ja einfach diese Studien dazu, dass wir einfach zu viel machen und dass je länger man sich in einer Klinik aufhält, umso mehr Interventionen finden statt.
Ja.
Das ist so schade, dass das so ist, weil dieser Geburtsort, der so viel genutzt wird, dass der eben so behaftet ist mit diesen vielen Interventionen. Und ich finde, egal wo man ein Kind kriegen möchte, das sollte möglich sein, gut möglich sein. Also die Klinikgeburten müssen wieder natürlicher werden, entspannter werden, selbstbestimmter werden. Und die Außerklinik braucht auch mehr Personal letztendlich wieder. Ne?
Ja.
Mehr Hebammen, die auch außerklinisch arbeiten. Und die Wahlfreiheit muss einfach wieder mehr etabliert werden, ne? Oder muss oder sollte etabliert werden. Und da können wir noch mal kurz den Bogen machen zu diesem englischen Konzept, was ich echt gut finde, mit diesen Teams, die so wie du arbeitest eigentlich, ne? Also die einfach sagen, wir betreuen, also es ist dann vielleicht nicht eine Person oder nicht zwei, sondern vielleicht ein größeres Team, aber wie auch immer, dass man einfach die Möglichkeiten hat und die auch über die ganze Zeit hat. Ne? Und auch wenn Dinge sich verändern, wenn man plötzlich doch etwas entwickelt, was gegen eine Hausgeburt spricht, dass man trotzdem von diesem selben Team betreut wird und gut betreut wird, eben dann auch in diesem klinischen Setting. Also das,
was in England ja anders ist, und ich glaube, das ist ein super gutes Zeichen, ist, dass die jetzt offizielle Empfehlungen dazu rausgegeben haben, dass Menschen, die dem Low-Risk-Klientel, ich schmunzel ja manchmal immer noch darüber, dass wir Low-Risk sagen, es gibt nicht No-Risk.
Ja,
stimmt. Irgendein Risiko gibt es immer. Dass Menschen aus dem Low-Risk-Klientel auch definitiv empfohlen wird, zu Hause zu gebären.
Ja.
Das ist ja so wie diese Idee im Grunde in den Niederlanden ja auch, ne, die ja auch so die Hausgeburtsnation sind und ja auch gar nicht mehr so viele Hausgeburten haben.
Dass wirklich die Empfehlung auch ausgesprochen wird.
Weil
ne?
das nicht, macht ja was mit der Bevölkerung, total. Wenn die sich auskennen quasi. Nice hat sicherlich auch finanzielle Gründe im Backup, das muss man sagen. Ne? Ich glaube, England ist ähnlich wie hier, vielleicht noch
ganz
ein bisschen stärker.
Nice müssen wir kurz erklären.
Entschuldige.
Das sind sozusagen die Regeln, die geburtshilflichen Richtlinien, kann man sagen, die dort aufgestellt werden, so ähnlich wie unsere geburtshilflichen Richtlinien, die sich auch oft an Nice auch orientieren. Also sehr evidenzbasierte Richtlinien, die dort benutzt werden.
Und in England ist es ja doch sehr üblich, auch auf finanzielle Aspekte zu schauen. Und hebammengeleitete Geburtshilfe ist definitiv günstiger als Geburtsmedizin. Passenderweise ist sie aber auch sicherer.
Ja.
Oder sicher, wollen wir jetzt mal gar keine Abwertungen machen. Und ich glaube, das macht was, wenn eine allgemeine Empfehlung in die Richtung rausgeht, dass Menschen dann auch denken, naja, wenn die das empfehlen, dann ist das auch sicher. Das haben wir hier ja nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe äußert sich ja doch eher kritisch gegenüber der Hausgeburtshilfe, allen Quackzahlen zum Trotz. Und ja, das ist schon schwierig. Und ich glaube, mal in einer der Hebammenzeitschriften mal einen Artikel gelesen, wo irgendwie so ein Satz fiel, der unter den Hausgeburtskolleginnen sehr kritisch diskutiert wurde, nach dem Motto, die Kreißsäle müssten doch so sein, dass Frauen sich gar keine Hausgeburten mehr wünschen. Und mein Belegerinnenherz sagt sofort ja, unbedingt. Ja, das ist das, was du ja auch so ein bisschen beschrieben hast. Ne? Mhm. Wenn es da so schön ist oder wenn da alles einfach schön ist und Frauen da interventionsfrei gebären könnten, hätten wir doch quasi die eierlegende Wollmilchsau, größtmögliche vermeintliche Sicherheit, Geburtsmedizin, im Notfall schnell die Möglichkeiten zu unterstützen und aber eine Umgebung, in der Frauen gerne gebären. In dem Hausgeburtssetting oder unter den Hausgeburtskolleginnen war das aber so ein bisschen dieser Unterton von ja, damit wir die Hausgeburten abschaffen.
Ja, aber das ist immer so dieses Gegen, ja. Und ich finde immer, es muss einfach auch heißen, ne?
Genau,
also wir brauchen beides, ne? Also wir brauchen super Hausgeburten und wir brauchen super schöne Klinikgeburten. Ja, also damit, wir brauchen einfach, ja, dass du sowohl die Wahl hast und, das muss man ja auch mal sagen, wenn man die Wahl eben nicht hat, weil man eben Vorerkrankungen oder so mitbringt,
ja,
dass man trotzdem, also dass man dann nicht sozusagen das vermeintlich schlechtere bekommt, ne? Sondern dass man trotzdem einfach eine wunderschöne Geburt haben kann. Also Geburten müssen einfach wo auch immer sie stattfinden, gut, sicher, schön stattfinden.
Und es gibt ja schon Bestrebungen in die Richtung, ne? Das Geburtshaus Charlottenburg auf dem Klinikgelände ist ja quasi ein erster Schritt. Mehr und mehr hebammengeleitete Kreissäle ist ein Schritt. Ich hoffe, ich sage die Stadt jetzt nicht falsch, ein Projekt in Köln. Da ist auch ein Geburtshaus in die Klinik integriert.
Ja, finde ich auch super.
Und das ist doch perfekt. Und ich glaube, so läuft es in England auch ganz oft. Die haben halt Units dran, wo die Low-Risk-Frauen gebären. Und du switch die einfach rüber in die High-Risk-Section quasi, wenn die irgendeine Auffälligkeit haben. Und im Zweifel muss man, das passiert ja auch in den hebammengeleiteten Kreissälen, man muss ja gar nicht den Ort wechseln. Sondern man sagt einfach, okay, hier ist hebammengeleitet, jetzt Schluss.
Genau, hängt man ein anderes Schild an die Tür und fertig, ne?
Und dann ist da halt ein Arzt mit involviert. Und auch das heißt ja nicht, dass der komplett die Geburtsleitung übernimmt. Das ist ja auch so eine Mär, dass Ärzte kommen und übergriffige Dinge tun. Und das passiert sicherlich auch. Da haben wir beide, glaube ich, Glück, in Systemen arbeiten zu dürfen, wo wir mit sämtlichen Menschen, die irgendwie in diesem Kreißsaal tätig sind, sehr, sehr, sehr auf Augenhöhe arbeiten. Mhm. Also ich in meinem Fall mit den angestellten Kolleginnen, das finde ich auch sehr wichtig, dass da nicht so die olle Beleghebamme, ich nicht denke, die ollen Schichthebamme. Aber gerade auch mit dem ärztlichen Team, mit dem Team der Anästhesie, der Neo, wer da nicht alles involviert ist, Wochenstationen.
Ja, wir alle dass zusammen für
die
Frau. Familien.
Ja, einfach für, dass die einfach einen guten Start und ein gutes Erlebnis haben, weil es halt so ein guter erster Schritt ist. Und ja, das wäre die schönste Utopie, um die nochmal zu zitieren.
Also, liebe PolitikerInnen, we have it all figured out, fragt uns einfach.
Auf jeden Fall, wir stehen für Gespräche
zur
Verfügung.
Wir haben die Antwort und es ist auch günstiger. Also es ist ne, wirklich, also was kann noch dagegen sprechen?
Ich wüsste es nicht.
Super. Liebe Jessica, vielen, vielen lieben Dank.
So gerne.
Jessica findet ihr auf Instagram unter Erdmutter und auf Facebook unter Hebammenkollektiv Wedding. Und das war der Geburtskanal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Abonniert gerne den Kanal, um nächstes Mal wieder dabei zu sein. Das wäre eine super tolle Unterstützung für dieses Projekt. Merci dafür. Alle Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, gibt es in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder sonst irgendwas auf dem Herzen habt, dann schreibt mir gerne im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und das war's für heute. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.